Schön. Vielen Dank. Vielen Dank auch noch für die Einladung und auch ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute, um dem Vortrag zuzuhören, obwohl der gar keinen Titel hatte die ganze Zeit. Vielleicht war das ja der Trick. Oder vielleicht ist es ja ein guter Trick, dann ist die Spannung noch größer. Aber das Thema will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es soll heute um Sati und Samadhi als Werkzeuge für die Befreiung vom Leids gehen. Ich weiß nicht, wer von euch da wirklich vorhat, in diesem Leben noch Befreiung vom Leid zu erfahren oder was für andere Pläne man hat oder aus was für Gründen ihr meditiert. Eigentlich ist es auch egal, wenn ihr nicht denkt oder wollt. Ich sehe gerade, ich bin so knallgelb. Ich versuche mal, ob ein bisschen mehr Licht hier von der Seite da helfen würde. Schon, ne? Also, Sati und Samadhi sind für jede Praxis, für jede buddhistische Praxis sind die wichtig, brauchen wir die. Und deswegen ist es auch immer wieder gut, auch wenn man so oft schon von gehört hat und eigentlich weiß, was es bedeutet und eigentlich weiß, was man damit macht, ist es trotzdem immer wieder wichtig, darüber zu reden und das dann hinterher auch umzusetzen. Es nützt ja nichts, wenn wir uns da hinsetzen und sagen, ja, weiß ich schon, ja, kenne ich schon. Dadurch passiert ja gar nichts. Und insbesondere keine Befreiung vom Leid. Das heißt also, wir nähern uns diesen, sag ich mal, Qualitäten oder diesen Werkzeugen für unsere Praxis heute auf eine, ja, eine wiederholte, wie sagt man da, Art und Weise. Also es ist, ich kann euch nichts Neues erzählen, will ich damit sagen. Alles, was ich sagen werde, habt ihr vermutlich schon mal gehört. Von mir oder von jemand anders. Denn Sati und Samadhi sind so essentiell für unsere Meditationspraxis und für unser Fortkommen auf dem buddhistischen Weg, dass es wirklich schwer ist, drumherum zu kommen, wenn man mehrere Vorträge hält und da nicht von zu sprechen. Also, lasst euch nicht von diesem Gefühl, ja, kenne ich schon, ja, weiß ich schon, irgendwo hinlenken, sondern bleibt mit Sati und Samadhi, nicht zu tiefem Samadhi allerdings, bei dem, was gesagt wird, damit es auch eben Früchte tragen kann. Sati und Samadhi sind Werkzeuge für unsere Praxis der Meditation. Und ich möchte besonders darauf hinweisen, dass es für unsere buddhistische Praxis besonders die Werkzeuge gibt. Natürlich gibt es auch Lehrer, die einem an den Kopf hauen oder früher zumindest an den Kopf gehauen haben und sagen, jetzt konzentrier dich mal. Oder einem dann so zuraunzen, so jetzt pass doch mal auf. oder so, ne? Das ist aber gar nicht gemeint. Diese Art der Achtsamkeit und der Konzentration oder von Sati und Samadhi meine ich jetzt gar nicht, sondern das sind wirklich Dinge, die im buddhistischen Kontext stehen. Und ich weiß es nicht, ob das von Bedeutung ist, wenn ich noch mal kurz sage, Samadhi, wie ich das übersetzen würde. Wir wissen alle und übersetzen Samadhi normalerweise mit Konzentration. Wissen aber, dass das eine ältere Übersetzungsart ist, die möglicherweise besser durch Sammlung ersetzt wird. Man kann es auch als Fokus übersetzen oder Fokussierung. Und das finde ich eine besonders schöne Übersetzung. Also Samadhi als Fokus, da, wo wir es zumindest auf die Praxis, auf die Art der Praxis als unser Werkzeug benutzen. Und finde ich Fokus wirklich, wirklich gut. Wir können auch, ich habe schon mal sogar Übersetzungen gesehen von Vereinheitlichungen, auch von Absorption, von Fokussierung. Es ist synonym mit Redewendungen wie Einspitzigkeit des Geistes oder Einigung des Herzens. Das sind so Begriffe, die wir kennen, mit denen wir auch, wenn wir im buddhistischen Kontext unterwegs sind, immer wieder zu tun haben. Das Samadhi ist einfach nur, ja, das Fokus oder Sammlung. Sati ist die Achtsamkeit oder das Gewahrsein. Es hat nicht ganz so viele Übersetzungsmöglichkeiten wie Samadhi. Und Sati ist eher so ein Aspekt oder eine Qualität oder ein Anteil des Geistes, der in jedem Moment in vollem Umfang wirklich das umfassen kann oder dessen gewahr sein kann, was in diesem gegenwärtigen Moment eben passiert. Und wir kennen alle die Begriffe Samasati und Samasamadhi. Das wäre die richtige Achtsamkeit und die richtige Konzentration, so wie sie im Kontext des edlen achtfachen Pfades zu finden sind. Und wir müssen uns dann darüber im Klaren sein, dass wenn wir im buddhistischen Kontext von diesen beiden Dingen sprechen, sowohl von Sati als auch von Samadhi, dass die beide immer, damit sie als buddhistisch gelten können, ausgerichtet sein müssen auf ein Ziel, nämlich auf Nibbana, auf die Befreiung vom Leid. Sonst sind sie schon mal nicht Samasati und Samasamadhi, also die richtige Sammlung und die richtige Achtsamkeit. Aber sie sind eben auch nicht wirklich buddhistischer Kontext, sage ich mal. Jeder, wie gesagt, muss irgendwann mal achtsam sein oder aufpassen. Und jeder muss sich irgendwann mal konzentrieren. Das ist aber eben beides nicht unbedingt das, was der Buddha damit gemeint hat. Also diese beiden Aspekte gehören unbedingt mit dazu, wenn wir davon sprechen. Ihr wisst auch das nur erwähnt zur Erinnerung für euch, dass Samasati und Samasamadhi Teile des edlen achtfachen Pfades sind. Der edle achtfache Pfad setzt sich zusammen aus dem Teil Tugend, Sila und Samadhi. Ich nenne es in diesem Fall mal Konzentration als Überbegriff und Panya, Weisheit. Also Sila, Samadhi, Panya sind die drei Dinge, aus denen sich der edle achtfache Pfad zusammensetzt. Wobei sich die Tugend, die vereint richtige Rede, richtiges Handeln und richtige Lebensweise. Samadhi, also Konzentration oder Sammlung, setzt sich zusammen aus richtigem Bemühen und richtiger Achtsamkeit und richtiger Sammlung. Und dieses richtige Bemühen ist dabei tatsächlich auch ein wichtiger Faktor, der eigentlich auch dazugehört und auch Werkzeug für unsere Praxis genannt werden sollte. Und diese führen schlussendlich zu Weisheit, zu Panya, und die besteht aus richtiger Ansicht und richtiger Absicht. Also das nur noch mal wiederholt eigentlich, das wisst ihr alles. Warum sind das jetzt Werkzeuge? Fragt man sich. Oder wie setzt man die als Werkzeuge denn ein? Warum sage ich denn dann auch, richtiges Bemühen gehört dazu? Samavayamo. Wir fangen mal damit an, zusammenzufassen, so richtiges Sammlung. Was kann die? Richtige Sammlung stillt das Herz, stillt den Geist. Mit richtiger Sammlung kriegen wir das Hindernis Rastlosigkeit und Unruhe aufgelöst. Und das haben wir mit diesem Hindernis, Nivarana, Rastlosigkeit und Unruhe, haben wir ja bis zur Arahantschaft zu tun. Rastlosigkeit und Unruhe kann, oder Unruhe kann ganz spät, sogar als Nicht-Wiederkehrer, kann das noch auftreten. Und selbst beim Arahant geht das als fast eins der letzten Dinge verloren, diese Rastlosigkeit. Und wenn man da ein Mittel haben, ein Werkzeug haben, das uns dabei hilft, dieses eine Hindernis tatsächlich schon mal zumindest zeitweise, zumindest teilweise aus dem Weg zu räumen, dann haben wir doch unheimlich viel für unsere Praxis schon geschafft. Ich weiß, dass ich weitgehend so eher als Vipassana-Lehrerin bekannt bin oder vermute das zumindest mal, aber man darf die Sammlung, den Fokus unter gar keinen Umständen außer Acht lassen. Richtige Sammlung stillt aber nicht nur das Herz und löst das Hindernis Rastlosigkeit und Unruhe auf, sondern nach dem Auflösen des Hindernisses und auch anderer Hindernisse, auch wenn das nur temporär ist, führt die Sammlung nämlich zu den Versenkungsstufen. Das heißt, sie kann dann zu den Jhanas führen. Es gibt noch andere Aspekte, die zu erwähnen sind. von denen ihr auch schon mit Sicherheit gehört habt. Das sind in diesem Fall erwähne ich nur zwei verschiedene Arten der Sammlung, nämlich die angrenzende Sammlung Upachara Samadhi oder Samadhi. Das war jetzt fast ein bisschen Thai, wie die das aussprechen, obwohl ich kein Thai kann, aber. Und das bedeutet, dass es eine Sammlung ist, ohne in eine Versenkungsstufe zu gehen. Oder die volle Sammlung, Apana Samadhi. Das ist mit Versenkungsstufen. Das eine ist eine angrenzende, eben angrenzend an, vollständige Sammlung. Und das andere ist die vollständige Sammlung. Der Unterschied ist deswegen wichtig, weil wir unterschiedlich mitunter praktizieren müssen, je nachdem, was wir tun, wo wir hinwollen, was gerade dran ist für uns, wo wir uns auf dem Pfad, auf dem edlen Achtfachen befinden. Das heißt, wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, was wir gerade brauchen. Und Upachara Samadhi ist deswegen wichtig. Es ist deswegen wichtig, vor der vollständigen Sammlung, nicht Versammlung, sondern Sammlung, zu bleiben mitunter, damit man eben Unheilsamkeiten, Herzenstrübungen, die man noch im Herzen hat, Kilesa, die noch das Herz verunreinigen, damit man die erkennt und nicht einfach nur sich dran vorbeizoomt. Wenn wir von diesen beiden als Werkzeug reden, die wir benutzen wollen, um Befreiung vom Leid zu erlangen, muss uns klar sein, was ist was. Und die beiden lassen sich auch wirklich klar unterscheiden, denke ich. Also man kann wirklich in der Praxis auch unterscheiden, das ist Achtsamkeit und das ist Konzentration. So, wie unterscheiden die sich denn? Also, Achtsamkeit oder Sammlung richtet sich wirklich vollständig auf ein einziges Objekt aus. Teilweise kann das so weit gehen, dass nur noch dieses eine Objekt auch wahrgenommen wird. Das ist dann diese Einspitzigkeit, von der wir eben geredet haben, als Synonym. Und es kann passieren, dass alles andere verschwindet, einfach ausgeblendet wird und nur noch wirklich dieses eine, möglicherweise winzig kleine Objekt vorhanden ist. Das ist. Und deswegen finde ich den Begriff Fokus so gut. Das ist nämlich wie bei einer Kamera, wie beim Fotoapparat. Da hat man ja auch teilweise nur kleine, so als Laie, aber als Profi hat man da ja riesige Objektive teilweise dran, mit denen man die Dinge so scharf und so klar machen kann, wenn man den Fokus richtig einstellt, dass es wirklich das trifft, was wir machen wollen. Als Samadhi, als Sammlung, dass wir nämlich den Fokus so auf dieses eine Ding bringen, dass nur noch das da ist und nichts anderes mehr. Wohingegen Achtsamkeit fast das Gegenteil bewirkt. Nämlich so eine offene Ausrichtung, eine Offenheit. Ich habe mal eine Postkarte gesehen, da war so ein tibetischer Mönch, stand auf einem Gipfel, unter ihm irgendwie Wolkenmeer, aus dem ab und zu hier und da mal ein paar Bergspitzen ragten. Und da stand nur, weiß ich gar nicht mehr, was da genau stand, aber offene Weite, nichts von heilig oder so ähnlich. Und das fand ich eigentlich für die Achtsamkeitspraxis gar nicht mal so verkehrt, denn es kann dazu führen, dass der Geist sehr, sehr offen wird. Es kann sogar, wenn falsch angewendet, als Werkzeug falsch angewandt, kann es dazu führen, dass der Geist total zerstreut wird. Dass man völlig verstreut wird, hier mal, da mal irgendwas macht und gar nichts mehr richtig zu Ende bringen kann, wenn man so im gegenwärtigen Moment mit der Achtsamkeit ist, dass man fast schusselig wird. Und ich würde gerne Achtsamkeit jetzt im Vergleich, um da auch ein Beispiel so zu geben, wie das mit der Kamera für Samasamadhi oder für die Sammlung, würde ich hier sagen, die Achtsamkeit stelle ich mir vor wie ein Fußballtor mit einem, wie heißen die, Torwart drin. Und manchmal müssen die Torwarte ja rausrennen oder versuchen rauszurennen und rennen hierhin und rennen dahin und versuchen den Ball schon 5 Meter vorm Tor zu schnappen und so. Und das funktioniert alles nicht. Unser Torwart oder der Torwart in unserem Beispiel muss im Tor, im Zentrum stehen und einfach tiefenentspannt da stehen und gucken, was da kommt. Gucken, ob irgendwo ein Ball kommt. Und wenn ein Ball kommt, dann macht er einfach wupp. Bop. Und kann das einfach aufgreifen. Weil es der Gegenwärtige, der greift immer nur das auf, was eben gerade kommt. Und Bälle, die dann da dran vorbeigehen, sowieso nicht ins Tor kämen, würde unser Torwart auch gar nicht beachten. Also, das wären meine beiden Gleichnisse oder Erklärungs Beispiele für Konzentration oder Sammlung und Achtsamkeit. Und im günstigsten Fall, wenn wir Achtsamkeit wirklich gut praktiziert haben, braucht, jetzt fällt mir gerade, manchmal fällt mir so ein Blödsinn ein, aber ihr habt doch bestimmt alle den Film Matrix gesehen, ne? Wo der Neo dann da steht und plötzlich der Agent kommt und auf ihn schießt und sich bei ihm die Zeit verändert und die Kugeln fliegen schnell auf ihn zu, aber wenn sie auf ihn zukommen, dann sind sie plötzlich in Zeitlupe und fallen einfach vor ihm runter. So ist das im günstigsten Fall mit unseren Bällen, die vors Tor kommen auch. Da braucht unser Torwart noch nicht mal mehr irgendeine Hand zu heben, noch nicht mal irgendwo mit der Hand irgendwas abwehren, sondern einfach nur wissen, aha, das kommt und gut ist. Das wäre im günstigsten Fall. Am Anfang sind wir meistens aber so, dass wir dann 5 Meter vors Tor rennen und versuchen, den Ball da schon abzufangen. Und während der Zeit schon 20 andere Bälle bei uns ins Tor gegangen sind, von denen wir leider gar nichts bemerkt haben. Und da merken wir auch schon, warum es wichtig ist, diese beiden als Werkzeug zu benutzen. Achtsamkeit und Konzentration, weil nämlich die einander unterstützen. Ich stelle mir das so vor, zum Beispiel, ja, versuche ich Samadhi oder Sammlung oder Fokus auch mehrdimensional, zumindest mal zweidimensional zu erklären. Wir brauchen einmal eine Konzentration für eine Länge einer Zeit und einmal Höhe, Tiefe. Das sind so die zwei Aspekte, die wichtig sind, wenn wir überlegen, was ist denn jetzt richtige Sammlung eigentlich? Am Anfang sind wir auch in der Meditationspraxis so wie die Sextaner oder die Erstklässler oder so. Da müssen wir alle 5 Minuten aufs Klo oder wollen raus und wollen spielen und wollen unterhalten werden. Und irgendwann lernt man ja dann, sich etwas länger zu fokussieren. Ne? In der Schule lernt man dann sich, oder hat man früher gelernt, ich bin mir nicht sicher, ob die Kinder das heute noch so mitkriegen, das zweifle ich fast so ein bisschen an. Früher konnte man sich dann 45 Minuten lang, eine Schulstunde lang mal fokussieren, an einer Sache bleiben und dran arbeiten. Und das ist also die Länge der Zeit, die wir auch üben müssen in der Meditationspraxis. Am Anfang, ich weiß noch, wie es war, als ich angefangen habe mit der Meditation, da habe ich mit Zen angefangen und der Lehrer hat mir gesagt, na, zähl erst mal von 1 bis 10, immer wieder. Und ich konnte noch nicht mal bis 3 zählen, dann war Flutsch war schon alles wieder weg. Und manchmal, wenn es dann über 3 hinausging, war ich plötzlich bei 15. Und das eine, bei dem einen fehlt halt Achtsamkeit und bei dem anderen fehlt Konzentration. Da habe ich dann, ja, bei 3 hat man nicht genug Konzentration, wenn es nicht bis 3 reicht und man danach schon raus ist aus dem Zählen. Wenn man bis 15 sich in so einer Übung zählen hört, dann hat man nicht genug Achtsamkeit, weil man nicht gemerkt hat, oho, hier war 10, da hätte ich Schluss machen und wieder bei 1 anfangen müssen. Also gibt es auch so leichte Übungen rauszufinden, was ist denn bei mir stärker, was funktioniert schon, was funktioniert noch nicht. Und ja, diese Diese Übungen führen dann dazu, egal was für eine Konzentrationsübung man benutzt, führen dann dazu, dass man sich länger konzentrieren kann und auch tiefer reinfallen lassen kann. Dass dass der Fokus so stabil wird, dass das, was außen so drumrum flimmert, einen nicht mehr ablenkt. Ne? So, wenn man die Tiefe noch nicht gelernt hat oder die Höhe, in die man praktizieren kann, die Spitze, die Samadhi erreichen kann. Wenn man das noch nicht geübt hat, dann ist dieses Flimmern von oder diese Bälle, die dann überall angeschossen kommen, das nimmt man ja wahr und das bringt einen dann immer wieder raus, um also stabil zu werden, um wirklich das, was eben ich gesagt habe, zur Stillheit zu kommen. Sammlung dazu zu benutzen, still zu werden. Das ist eben ja eine Übung, sage ich mal, oder das, wofür wir dieses Werkzeug Samadhi oder Sammlung benutzen können. Wenn wir nur Sati, also nur Achtsamkeit üben, und das kenne ich von Leuten, die wirklich ausschließlich zum Beispiel mit Vipassana-Meditation angefangen haben, nicht von Goenka, sondern andere Meditationsarten, die sich, wo auch gesagt wird, das ist Vipassana-Meditation, da kommt es oft vor, dass überhaupt gar keine Konzentrationsfähigkeit da ist und der Geist wirklich jedes Detail wahrnehmen kann, aber sehr, sehr zerfleddert ist. Und man überhaupt keine Ruhe kriegt, überhaupt nicht zur Stillheit kommt. Und wir brauchen einen stillen Geist, sonst erkennen wir nicht genug. Also auch wenn der Geist nicht still ist, kann man zwar Details sehen, aber man ist dann so zerfleddert, es reicht einfach nicht, um genau zu erkennen. Das heißt, wir müssen also vielleicht erst mal das eine und dann das andere üben, je nachdem, ob wir eins besser können und das andere noch nicht, oder wir fangen an, beides gleichmäßig, gleichzeitig zu üben und versuchen es dann ausgeglichen wirklich auf ein hohes, hohes Niveau zu bringen. Aber eben Samadhi, also die Sammlung, nicht so, dass sie in die Jhanas geht, dass sie also vollständig uns wegbeamt und wir dann glückselig in einem Jhana sitzen und dann wieder rauskommen und jetzt mal für eine Weile lang zumindest glückselig waren und Unheilsamkeiten möglicherweise nur verdrängt haben, sondern wir benutzen dann die Kraft, die wir in dieser Stille erfahren haben, die wir durch die Stillheit des Geistes erkennen konnten. Wir benutzen die, um da ganz klar hinzuschauen und zu verstehen, was ist denn da noch an Unheilsamkeiten? Was habe ich denn schon erledigt? Was ist denn schon heilsam? Wo kann ich mich schon freuen, dass ich da nicht mehr viel Arbeit habe? Und wo muss ich wirklich alles geben, dass da noch sich etwas verändert? Das können wir nicht erkennen, wenn wir diese Stillheit nicht haben. Das können wir aber auch nicht erkennen, wenn wir ständig nur und ausschließlich in die volle Sammlung gehen. Das heißt, dafür brauchen wir auch zwar hohe Konzentration oder hohe Sammlung und hohe Achtsamkeit, aber beides in einem solchen Maß, dass die Konzentration ja nicht wegbeamt und nicht ausweicht den unheilsamen Dingen. Denn das, wenn ich mit Leuten spreche und ich mache viel Reports mit Leuten, das ist immer so die Krux bei der Konzentration, ne? Dass man mit der durch die total einfach, gut und praktisch so an den Unheilsamkeiten vorbeigucken kann. Die muss man dann gar nicht sehen. Dann fokussiert man sich nur auf das, was weiß ich eben, auf das Objekt. Und dass man die Kraft entwickelt, ist auch wunderbar. Eben. Brauchen wir, müssen wir haben. Aber irgendwann muss man eben auch die Achtsamkeit auf die Unheilsamkeiten und auf das richten, was wir noch zu erledigen haben. Ja, also Sie sollten nicht getrennt werden. Der Buddha hat beide nie getrennt. Sie machen eine fortschreitende Entwicklung, wenn man so möchte. Sati und Samadhi kommen als Samasati, beide auf dem edlen achtfachen Pfad vor. Deswegen können wir uns vorstellen, dass sie wirklich wichtig sind. Rechte Achtsamkeit unterstützt aber auch die rechte Konzentration oder die rechte Sammlung, nicht nur umgekehrt. Und Achtsamkeit ist wesentlich für die richtige Entwicklung von Sammlung. Da habe ich ein Beispiel aus Anguttara Nikaya 6.50, heißt das. Eins aufs andere gestützt. Ich lese kurz vor, es ist nicht so lang, ich lese nicht das ganze Sutta vor, aber ist ihr Mönche, also Anka schreibt die Nummer auf, das war Anguttara Nikaya 6.50, ist ihr Mönche keine Sinneszügelung da? So ist in ihm, dem Sinneszügelung mangelt, die Sittlichkeit ohne Grundlage. Ist aber keine Sittlichkeit da, so ist in ihm, dem die Sittlichkeit mangelt, die rechte Sammlung ohne Grundlage. Ist aber keine rechte Sammlung da, so ist in ihm, dem rechte Sammlung mangelt, der wirklichkeitsgemäße Erkenntnisblick ohne Grundlage. Und hier ist in dem Fall tatsächlich Sati gemeint. Ist aber kein wirklichkeitsgemäßer Erkenntnisblick da, so sind in ihm, dem wirklichkeitsgemäßer Erkenntnisblick mangelt, Abwendung und Loslösung ohne Grundlage. Ist aber keine Abwendung und Loslösung da, so ist in ihm, dem Abwendung und Loslösung mangelt, der Erkenntnisblick der Erlösung ohne Grundlage. Gleich wie nämlich ihr Mönche an einem der Zweige und Blätter beraubten Baume, auch Borke, Haut, Grünholz und Kernholz sich nicht vollkommen entwickeln können. Also da hören wir es oder sehen wir es, lesen wir es ganz genau, wie die eben auch zusammenarbeiten und sich unterstützen. Gegenseitige Unterstützung, ich wiederhole es nochmal. Sati erkennt Objekte. Samadhi vertieft die Qualität der Aufmerksamkeit. Sati nimmt Ablenkungen wahr. Samadhi bietet dann, wenn die Ablenkungen erkannt wurden, die Stabilität, um die Aufmerksamkeit dann wieder aufrechtzuerhalten. Das war in der praktischen Beziehung. Sati erkennt, wenn der Geist abschweift. Samadhi hält die Aufmerksamkeit konstant. Sati kann klares Wissen entwickeln. Samadhi vereinheitlicht und bündelt den Geist auf das Objekt. Und in der Meditation, Sati kennt das Meditationsobjekt, Samadhi bleibt dabei. Sati überwacht die Qualität der Praxis. Auch das kann Sati. Samadhi entwickelt dann die Stillheit. Und es gibt natürlich, weil wir eben schon die Unterschiede hatten oder untersucht haben, was die Unterschiede sind. Das habe ich da nicht erwähnt, hätte ich da erwähnen sollen, nämlich wir wissen von den 7 Erleuchtungsfaktoren, dass beide Sati und Samadhi auch Teil der Erleuchtungsfaktoren sind, dass Sati ganz am Anfang steht für den Weg der Erleuchtungsfaktoren. Wenn wir mal die Hindernisse überwunden haben, dann haben wir es zuallererst mit Sati zu tun. Und ganz, fast ganz am Ende, vor Upekkha, haben wir Samadhi. Und auch da können wir schlussfolgern, wie die beiden eben zusammenarbeiten. Und wie eins zum anderen führt. Der Buddha hat uns natürlich Meditationsobjekte gegeben und er hat gesagt, dass die Achtsamkeit auf den Atem von großer Frucht und von großem Nutzen ist. Das heißt, mit der Praxis mit der Meditation auf den Atem, mit der Achtsamkeit auf den Atem, können wir uns selber können wir uns selber eigentlich die Erleuchtung erarbeiten? Könnten wir? Also da sind ja noch viele, viele leider Dinge davor, möglicherweise. Zumindest muss ich das bei mir immer wieder feststellen, wenn ich mir so zugucke, dann ist das eben so, dass diese Unheilsamkeiten da sind. Dass die auch teilweise da sein wollen. Und dass wir das ja teilweise auch überhaupt gar nicht merken, wie wir an diesen anhaften, an diesen Unheilsamkeiten, wie es tatsächlich der Fall ist, dass wir ja möglicherweise Dinge oberflächlich betrachtet anders haben wollen. Und ich zum Beispiel sage, ich will unbedingt in diesem Leben noch erleuchtet werden. Aber wenn ich dann genau schaue, jetzt so einen gewissen Komfort aufgeben, klar muss ich als Nonne Komfort aufgeben, aber dann gibt es immer noch so im Herzen so eine Resistenz. Und immer noch irgendwo so ein, ja, eben so ein Anhaften. Und diese Dinge, die können uns durch ein ausgewogenes, klares Sati und Samadhi nicht mehr verborgen bleiben, wo es eben auch zu solchen Situationen kommt, dass wir uns eigentlich was vormachen, wo wir augenscheinlich etwas auch in voller Überzeugung von uns denken, von uns etwas halten und aber dann merken irgendwann, da mache ich mir ja selber was vor. So entwickelt sich nach und nach immer mehr Klarbewusstheit, immer mehr Sampajanya. Und dann kommt, das sage ich noch, bevor ich dann übergehe, dass ich euch zu Fragen einlade, dann kommt nämlich auf einem hohen Niveau von Sammlung und Achtsamkeit, kommt Samavayamo ins Spiel. Nämlich dann, wenn wir die Dinge sehen, wie sie sind, das Unheilsame als unheilsam, das Heilsame als heilsame, das Engstirnige und Engherzige als engherzig und das Offene und Weite als offen und weit. Wenn wir so in diese Richtung kommen und sehen können, durch eben die Werkzeuge, die wir benutzen, Sammlung und Achtsamkeit, dann können wir Samavayamo einsetzen, nämlich wir eliminieren das Unheilsame. Das können wir nicht, wenn wir es vorher nicht erkannt haben. Und wir lassen es nicht mehr entstehen. Da brauchen wir ganz viel Kraft von Achtsamkeit und unglaublich viel Kraft von Konzentration, weil unsere Gewohnheiten, unsere Neigungen gehen immer wieder zu den alten Unheilsamkeiten, wenn wir uns die einmal angewöhnt haben. Deswegen ist es wirklich wichtig, die beiden auch dafür zu benutzen und einzusetzen. Und wenn wir dann geschafft haben, dass die Unheilsamkeiten mal nicht so entstehen, nachdem wir sie mal, wenn auch zeitweise nur aufgelöst haben, dann kommt das Heilsame. Teilweise kommt es sogar automatisch. Teilweise müssen wir uns darum bemühen, dass wir es einsetzen. Und wenn es da ist, sollen wir darauf achten, es nicht mehr gehen zu lassen und zu kultivieren. Und auch dafür brauchen wir beides. Wir brauchen dafür Sammlung und Achtsamkeit. Sonst flutscht uns das Heilsame, was wir gerade kultivieren wollen, einfach so wieder durch die Lappen. Und Unheilsames bekommt wieder Raum. So, Das war das, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Und ja, ich würde jetzt einladen, Fragen zu stellen, Kommentare zu geben, Ergänzungen.
Bevor wir dazu kommen, da hätte ich noch die Frage, du sagst, es ist Anguttara Nikaya 56.
Nein,
Das,
6,50.
ah, okay, ja. Dann stimmt es. Okay, danke dir. 6,50. Weil das fand ich ein sehr schönes Nikaya. Und es ist für mich ein bisschen schwierig gewesen, das alles zu ordnen, diese Wechselwirkung von Sati und Samadhi. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr einleuchtend. Und ich werde es, Gott sei Dank, habe ich es aufgenommen. Und da werden die anderen es auch sich nochmal anhören wollen, um das zu klären. Ich hätte nur die Frage, das heißt eigentlich, dass die Jhanas nicht so hilfreich sind aus deiner Sicht, um Weisheit zu erlangen. Sie sind nur zu Ruhe kommen da, oder wie ist es?
Wir brauchen Jhana, um Erleuchtung zu erlangen. Ohne Jhana, ohne Sammlung, ohne den Gleichmut, der auch durch oder die Stillheit, die entsteht durch die Sammlung, können wir nicht erleuchtet werden. Das geht gar nicht. Das geht auch aus den Sutten hervor. Wir brauchen nicht alle Jhanas zu meistern. Das auf der anderen Seite eben auch nicht. Es gibt im Samyutta Nikaya, jetzt weiß ich nicht die Nummer, ich glaube, es heißt Samadhi Sutta, wenn ich mich recht entsinne. Da erzählen Mönche, dass sie ohne jede spirituelle, ohne jedes Abhinya, ohne jede magische Fähigkeit erleuchtet worden sind und dass sie keine große Konzentrationspraxis je geübt haben und trotzdem Arahants geworden sind. Also das geht, aber wir brauchen ein Minimum an Sammlung. Das geht gar nicht anders. Aber nicht alle Jhanas
Ja,
in
das heißt,
Meisterschaft können.
im Grunde genommen braucht man auch die starke Konzentration der Jhanas, um dann mit Sati weiterzuarbeiten, oder?
Ja, es gibt ein Sutta von Majjhima Nikaya 111. Da
Ah
ist
ja.
es eigentlich Majjhima Nikaya Nummer 111. Da ist es sehr, sehr schön beschrieben, wie die beiden, da bin ich jetzt nicht mehr zu gekommen, da noch was von vorzulesen, aber die bauen halt aufeinander auf. Da lobt der Buddha, den Sariputta, und erklärt den anderen Mönchen, wie der Sariputta praktiziert hat und wie das Jhana quasi entwickelt hat, wie er den Versenkungszustand entwickelt hat und dann aber auch Klarbewusstheit darüber hatte. Und warte mal, kann ich das gerade? Ja, ich kann es euch empfehlen, Majjhima Nikaya 111 zu lesen. Der Sariputta hat die Jhanas praktiziert und hat aber auch Einsichten dadurch entwickelt in die Zustände, die aufgetreten sind.
Da ist noch jemand, der eine Frage stellen
Ja,
möchte.
der
Michael Nie.
Michael.
Ja.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Er passt bei mir wunderbar, weil genau mit dem Thema habe ich mich gerade beschäftigt. Kurz dann, bevor ich die Frage stelle, was mich jetzt so bewegt. Also ich mache das jetzt, ich praktiziere seit einem Jahr, mittlerweile ein bisschen stabilisiert, so 2 bis 3 Meditationen, so 2 Stunden, also fast regelmäßig. Es gibt immer noch so Ausfälle. Und weiß jetzt nicht, wie ich so richtig anpacken soll. Ich war einmal auf einem Retreat vergangenen Sommer, 5 Tage. War für mich jetzt nicht so das Richtige. Ich bin, muss ich auch sagen, unvorbereitet da hingegangen. Jetzt, wenn ich, wie gesagt, ich möchte das intensiver machen. Ich kann es auch. Ich bin jetzt Pensionär. Das heißt, ich habe auch Zeit. Und ich weiß aber nicht, wie ich das kombiniere. Also Vipassana und dann auch die Ruhemeditation, Samadhi. Wie gehe ich am besten vor, um, ich sag mal, am schnellsten nach vorne zu kommen, obwohl das soll man ja gar nicht wollen. Also man soll sich ja gar keine Ziele setzen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, macht Vipassana erstmal überhaupt Sinn, bevor ich es überhaupt nicht schaffe, mehr als 10 Mal oder was weiß ich, ja, sollen noch vielleicht ein paar mehr Atemzüge, wo ich dann tatsächlich voll konzentriert auf den Atem und keine Gedanken und so weiter und nichts vergesse und so weiter und so fort. Also das wäre so meine Frage. Wie passt dann überhaupt oder nur lassen, wenn es zufällig kommt, also so die Einsicht.
Also, ich kann nur sagen, Konzentration am Anfang hilft ungemein. Ich habe mit Zen angefangen und das war Konzentration. Da habe ich eigentlich überwiegend Konzentration geübt und da wäre dann am Schluss vielleicht auch ein bisschen Einsichtsmeditation dazugekommen. Ich bin aber dann zu anderer Vipassana-Meditation gekommen. Und ich denke, es ist schon von der Person abhängig, was für eine Praxis da passt. Nicht für alles, zu jedem. Nicht jede Praxis ist für jeden Menschen zu jeder Zeit einfach das Richtige. Manchmal trifft man aufeinander und trifft einen Lehrer oder eine Lehrerin und das passt einfach in dem Moment. Und irgendwann merkt man so, da komme ich jetzt nicht mehr weiter mit dieser Praxis. Dann muss man es eventuell auch mal ein bisschen ändern. Grundsätzlich dein Ansatz mit, ich soll ja gar nicht wollen, ist da auch schon richtig, sondern einfach das Herz offen zu haben, zu schauen, was kann ich denn mit den Mitteln, die ich jetzt im Moment habe, tun? Du kannst ja nichts anderes benutzen als das, was dir zur Verfügung steht. Natürlich habe ich gesagt, ist Sati und Samadhi sind das Werkzeuge, aber wir müssen ja auch erstmal lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Das heißt, wir haben vom Buddha diese Werkzeuge bekommen und dann üben wir. Und da ist es am Anfang verhältnismäßig egal, womit du anfängst. Das muss dann immer mehr zusammenkommen. Also der buddhistische Weg muss sich oder dein Weg der Praxis muss sich irgendwann dem edlen achtfachen Pfad ähneln oder so sein. Ne? Aber am Anfang, da kann ich dir jetzt erstmal empfehlen, lies mal noch dazu Majjhimanikaya Nummer 39. Das ist die Lehrrede Mahāsaṅgha-sutta. Da findest du beschrieben, wie wir eigentlich unseren Weg beginnen als Menschen. So, wie man dazu kommt. Und wie es dann sich entwickelt, wie der Weg geht, bevor wir wirklich an Jhanas und Erleuchtung und sowas überhaupt denken können. Da ist es nämlich so, dass wir erstmal auf die Idee kommen müssen, aha ja, wir praktizieren. Dann passt man Verhalten und Lebensweise an und muss nicht zwangsläufig Mönch oder Nonne werden, aber sein Verhalten ajustieren. So dass eben von Sila, Samadhi und Panya erfüllt ist. Dass man harmlos ist in dieser Welt. Dann geht es weiter mit der Sinneskontrolle oder mit der Sinneszügelung. Indriya Samvara heißt das. Und da sollen sich dann mehr und mehr unsere Sinnestore schließen. Das Sinnestore schließen findet eigentlich lange vor der eigentlichen Meditationspraxis statt. Dass wir lernen, wie wir die Sinnestore schließen. Wir sind so weit offen mit den Sinnestoren und so stumpf meistens, dass wir ja da lange dran üben müssen und das auch mit in die Meditationspraxis nehmen müssen. Und in der Meditationspraxis erstmal wirklich üben müssen, die Sinnestore zu schließen oder zumindest zu zügeln. Ja, dann nach der Sinneszügelung kommt in dem Sutta dann die Mäßigung des Essens. Und dann kommt die Achtsamkeit, die Wachsamkeit. Eine Wachsamkeit, die durch die Meditationspraxis entsteht. Also man schläft weniger, ist aber wacher, weil man viel praktiziert. Und dann kommt Achtsamkeit und Wissensklarheit. Und dann dadurch werden die Hindernisse aufgegeben und dadurch können wir dann in die vier Vertiefungen gehen. Das heißt, wenn du von Anfang an versuchst, in die vier Vertiefungen zu gehen und die Schritte vorher einfach auslässt, dann fehlt dir am Ende was. Dann hast du einfach Schritte nicht gemacht. Wie heißt das? So ein Assassin, wie nennt man die denn auf so ein Killer? Ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt.
Killer.
So ein Berufskiller, der
Ja.
muss auch Achtsamkeit und Konzentration haben. Das ist aber keine Achtsamkeit und Konzentration, wie du sie als buddhistischer Praktizierender haben willst. Da gehören eben die ganzen anderen Schritte noch davor. Da fängt man mit Sila an und mit Sinneszügelung und allen diesen Sachen. Und dass man erstmal versucht, ein besserer Mensch zu sein und so, ne?
Darf ich
Ich weiß
etwas
nicht, wo du
fragen?
das Retreat gemacht hast und was da jetzt zuerst war, muss ich auch gar nicht wissen, ne?
Darf ich noch eine kurze Frage? War das so interessant, Sinneszügelung in der Meditation üben? Wie soll ich mir das praktisch vorfahren? Ich habe doch diese Stelle, die du mir genannt hast, ich kann jetzt so die Pali-Wörter, ich kann auch so die Rechtschreibung jetzt nicht und so weiter, habe ich mir jetzt nicht merken können. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Sagen wir mal, sei es Essen oder was weiß ich, Medienkonsum und so weiter. Wie soll ich mir das vorstellen, dass man den in einer Meditation das dann irgendwie das Thema bearbeitet? Vielleicht nur ein ganz, ganz kurzes Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel essen, obwohl ich jetzt kein besonders Gourmand bin oder sowas, aber so als Beispiel. Natürlich hab ich das auch wie jeder andere. Wie soll ich mir das vorstellen? Vielleicht ganz
Ja,
kurz, also
also
ich möchte jetzt
das
nicht
geht
den.
zweigleisig. Das geht zweigleisig. Das geht einmal im Alltag,
Okay, das ist klar.
wo ich mir einfach im Klaren sein muss, ich werde jetzt essen, ich werde so und so viel essen, ich werde das und das essen, weil es gesund ist, nicht weil es mir schmeckt, nicht weil ich jetzt fett werden will, sondern es hat halt bestimmte Kriterien zu erfüllen, aus deswegen esse ich. Und es wird mir helfen. Und das ist die eine Seite davon, der Praxis, die wir üben müssen im Alltag. Die andere Hälfte der Praxis auf dem Kissen dann oder in der Meditation. Ich mache das so, dass ich die Dinge, die im gegenwärtigen Moment auftreten, benenne. Mir eine mentale Notiz davon mache. Wenn ich in Gedanken denke, sage ich denken. Manchmal sage ich denken, 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 mehrmals hintereinander, wenn es nicht so, manchmal ist es auch nur hören. Wenn Hunger kommt, dann ist es ein Fühlen. Das ist ein unangenehmes Gefühl und wir haben gelernt, sofort auf dieses Gefühl zu reagieren. Und da ist es für mich als Nonne eine Praxis zu akzeptieren, dass da ein Hungergefühl ist, das ich nicht sofort befriedigen muss. Das übe ich auch teilweise außerhalb weg vom Meditationskissen, wenn es auf dem Meditationskissen aber vorkommt, dass ich Hunger habe, dann würde ich benennen, hungrig, hungrig, hungrig. Wenn dieser Hunger Auswirkungen auf mein System hat, dass mir zum Beispiel vor Hunger schwindelig wird, dann würde ich das benennen. Und so, die Konzentration hilft mir dabei zu bleiben und nicht sofort aufzuspringen und zu sagen, oh, ich habe Hunger, ich muss jetzt mal was essen, sondern gibt mir die Stabilität, da sitzen zu bleiben und sich das weiter anzugucken. Die Achtsamkeit guckt sich das dann weiter an und kann es auch genau benennen, was da vor sich geht. Und kann benennen, in dem einen Moment ist es einfach nur ein Gefühl, dann wird es ein körperliches Unwohlsein, dann entsteht eine Gedankenkette, dann kommt die Erinnerung an lecker Essen, dann kommt ein Zukunftsgedanke, oh, was gibt's wohl morgen? Und so, das sind ja alles Sachen, die entstehen können, weil ein Gedanke nicht achtsam betrachtet wurde, wo der Torwart zum Beispiel rausgerannt ist und wollte eins kriegen und dann sind aber die anderen Sachen vorbei oder reingeflogen ins Tor, ne? Also, und durch dieses Benennen, was in jedem gegenwärtigen Moment so vor sich geht, bei mir in der Praxis, sehr langsam, aber sehr klar bewusst, entsteht eben dieses Sampajanya, dieses Klarbewusstsein über der Dinge, wie sie wirklich sind. Und dann ist Hunger einfach nur Hunger in dem Moment, wenn man da sitzt. Kann dann sein, man steht hinterher nach der Meditation auf und trinkt irgendwas. Weil essen dürfen wir ja nichts. Oder wir nehmen manchmal ein bisschen Honig abends oder irgendwas Zuckerhaltiges. Das kann man dann ja schon machen, wenn man wirklich das braucht. So würde ich das üben, mit
Dankeschön.
benennen. Und zwar wirklich vorurteilsfreies, bewertungsfreies benennen. Nicht benennen von wegen, ah, da ist schon wieder, sind schon wieder diese Motorradfahrer, die da vorbeifahren, sondern das ist einfach nur hören. Ob das jetzt ein Vögelchen ist, das da lieblich zwitschert, ein Baby ist, das da schreit, oder Presslufthammer oder Motorräder. Es ist einfach vorurteilsfrei zu benennen als hören, hören, hören. Und dadurch, dass ich es dann so benenne, schließt sich mein Sinnestor hören auch irgendwann. Das passiert dir irgendwann, da steht jemand neben dir, brabbelt dich voll, du benennst hören, hören, hören. Der beleidigt dich aufs Tiefste und du kriegst es überhaupt nicht mit, weil du Konzentration und Achtsamkeit übst in dem Moment. Und so achtsam und klar bewusst auf das Hören bist, dass dir der Inhalt des Hörens nicht mehr gewahr wird. Dann bist du hochkonzentriert und hochachtsam. Aber nicht auf das Gesagte, sondern auf das Gehör, auf das Hören. Und das hat sich für mich als der beste Weg herausgestellt. Es gibt sicher andere. Es gibt sicher auch die Wege von einfach nur ohne das Benennen. Ich weiß ja, was los ist im gegenwärtigen Moment. Das kann mein Geist, aber ist der da so flexibel und formbar, dass der sich einfach um das Unangenehme und Unheilsame drumrum schummelt. Das gucke ich mir dann gar nicht an und durch dieses Benennen kann ich das nicht mehr. Deswegen ist für mich Benennen gut. Ja, noch was?
Weil du von Sinnestore bewachen gesprochen hast, ich habe es immer auch so interpretiert, dass es halt tatsächlich die Ruhe befördert, weil man nicht mehr so nach außen gerichtet ist, sondern eher. Ja, man kommt leichter nach innen. Ja, und der Geist ist nicht mehr so zerstreut und die Unruhe, all diese Sinneseindrücke auch hervorruft, wird gesenkt oder gemildert.
Ja.
Was mir so eher nicht nachvollziehbar war am Anfang und jetzt finde ich, es ist großartig, ist die Tatsache, dass man Achtsamkeit auf dem Atem als ein Beruhigungsobjekt genannt hat irgendwo in irgendeiner Sutta. Ich habe mich gefragt, wieso, warum? Das ist so was Langweiliges, das nervt nur. Und letztendlich, so mit der Praxis langsam, langsam ist es tatsächlich so, da setzt man sich hin, schaut seinen Atem an und wird ruhiger. Aber am Anfang
Ja.
konnte ich es nicht glauben.
Ja. Ja, das ist ja auch am Anfang unheimlich schwer, sich da, wenn man da aus diesem Alltag kommt, einfach hinzusetzen und auf den Atem zu gucken. Natürlich ist das langweilig, ne? Aber ja. Wirklich, es hat sehr, sehr große und ja, es hat einfach unheimlich viele positive Wirkungen.
Da kann ich mich noch erinnern, da wurde mir gesagt, irgendwann, wenn man sich hinsetzt zur Meditation, sollte man sich zum Beispiel Folgendes denken: Ach, jetzt erlaube ich mir, zur Ruhe zu kommen und ich tue mir was Gutes. Und dann ist es eine andere Einstellung, mit der man sich hinsetzt. Und nicht, ich muss es und jetzt will ich ruhig sein und keine Gedanken haben, sondern so, sich so irgendwie zu streichen und zu sagen, ja, das tut mir gut, ich mache es für mich selbst und das wird. Und dann hast du eine ganz andere Einstellung. Das ist nicht etwas, was du tun musst oder was du dich entschlossen hast zu tun, sondern das beruhigt schon ein bisschen, würde ich sagen.
Ja, der Buddha hat gesagt, wir sollen geschickte Mittel benutzen. Und das ist ein geschicktes Mittel, um die richtige Absicht und die richtige Ansicht einzuüben. Und das ist ein weises Mittel. Das kann man gut benutzen. Das heißt nicht, dass man das für immer benutzen muss, weil irgendwann ist der Nutzen der Meditation so groß, dann macht man das auch einfach, ohne dass man sich da irgendwas schönreden muss oder sowas. Man sitzt einfach oder man geht einfach, aber am Anfang kann das schon sehr, sehr hilfreich sein.
So, dann nehme ich an, dass wir aufhören können und ich bedanke mich sehr für einen sehr schönen voll mit sehr guten Beispiele Vortrag und ich glaube, dass ich im Namen von allen so etwas sage. Danke sehr.